und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist – laute Impulse für deinen Kanzleialltag.
Ich bin heute mit Katja Schumacher verabredet. Bevor sie sich gleich selber vorstellen wird, möchte ich dich natürlich gerne in unser heutiges Thema holen. Digitale Führung, immer wichtiger. Wir arbeiten alle viel digitaler als noch vor 2 Jahren zusammen. Das Thema dahinter brauchen wir, glaube ich, nicht länger besprechen und länger bedienen. Das liegt auf der Hand. Aber damit einhergeht natürlich auch, dass sich einige Dinge anpassen müssen oder viel wichtiger werden. Denn Teams arbeiten nicht einfach irgendwie zusammen, sondern es braucht da Lenkung, Leitung und vor allem jemanden, der den Hut auf dem Kopf hat. Katja, ich heiße dich herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast und wir über dieses spannende Thema sprechen. Genau, und vielleicht magst du dich zu Beginn einmal vorstellen. Wo ist dein beruflicher Hafen? Was beschäftigt dich im Schwerpunkt?
Ja, hallo, liebe Sina. Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Ja, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf, Sina. Und ich freue mich riesig, dass ich heute über das Thema digitale, virtuelle Zusammenarbeit und Führung mit dir sprechen kann. Mein Hintergrund, also ich bin Diplom-Betriebswirtin, systemische Coach und Trainerin IHK, Trainerin mittlerweile auch natürlich auch online, um mich der Situation auch gerade jetzt in Corona-Zeiten anzupassen. Als Trainerin beschäftige ich mich insbesondere mit Führungskräfteentwicklung und dem schönen Thema Kommunikation. Als Coach und Beraterin arbeite ich hauptsächlich mit Unternehmen zu den Themen Wiedereinstieg und Familienfreundlichkeit und coache dazu auch deren Mitarbeiter und Führungskräfte. Und das ist genau das, wofür ich stehe, also der wertschätzende, akzeptierende Umgang miteinander auch in den Unternehmenskulturen.
Genau. Ja, das wird aus meiner Perspektive heraus auch immer wichtiger und immer zentraler. Kannst du vielleicht uns mal so ein bisschen Gefühl geben? Was hat für dich Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Unternehmenswert mit Führung zu tun?
Also Vereinbarkeit und Familienfreundlichkeit ist ja momentan auch sehr in Mode. Das heißt, viele Unternehmen schreiben sich das erstmal auf ihre Flagge, auf ihre Fahnen, in ihre Philosophie. Und die Führungskräfte sind aber dann letztendlich die, die das leben müssen, die das in die Praxis transportieren müssen im Unternehmen, damit Familienfreundlichkeit kein Lippenbekenntnis bleibt. Beispielsweise habe ich auch mit Führungskräften gesprochen von namhaften Konzernen, die sagen, Mensch, wir haben das alles hier im Unternehmen entwickelt und uns auf die Fahnen geschrieben, aber es gibt so viele Führungskräfte von Teams, die das dann nicht zulassen, die das nicht leben, die da blockieren, beispielsweise Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten zu lassen an 1 oder 2 Tagen die Woche. Also das war ein Gespräch schon vor Corona, muss ich dazu sagen. Und da sagt die Führungskraft, okay, haben wir alles, kannst du gerne machen, aber wenn du dann am Ende am Freitag nicht im Büro bist, dann wirst du dich in meinem Team auch nicht weiterentwickeln. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht möchten. Wir möchten Führungskräfte, die das leben, die das für die Mitarbeiter dann auch möglich machen, diese Philosophie, diese Werte. Und wichtig ist auch so ein Thema, dass Mitarbeiter im Homeoffice oft übersehen werden, dass sie sich dann nicht mehr so gut weiterentwickeln können im Team oder im Unternehmen. Und das darf eben auch nicht passieren, also dass die Führungskraft wirklich alle ihre Mitarbeiter im Blick hat.
Genau. Spannende Brücke, die du da gerade schon baust. Mitarbeiter, die im Homeoffice sitzen oder überhaupt ja Teams, die mehr remote zusammenarbeiten, brauchen nochmal eine andere Ansprache, damit man sie eben nicht verliert. Wie würdest du das einschätzen? Welcher Führungsstil, also vielleicht magst du darauf nochmal ganz kurz eingehen, auf die verschiedenen Führungsstile und vielleicht auch den Schwerpunkt ein bisschen darauf legen, welcher Führungsstil hat es denn aktuell in der Situation am leichtesten? Wem gelingt es am leichtesten, seine Mitarbeiter im Homeoffice mitzunehmen, zu sehen?
Ja, also Führungsstile, das ist ja so ein ganz großes Feld. Es gibt unendlich viele Führungstheorien und Führungsstile, die mittlerweile wirklich gelehrt werden in Führungskräftetrainings auch. Man denkt dann vielleicht an dieses klassische autoritär, kooperativ, laissez-faire führen. Ich pick mir gerne so aus verschiedenen Führungsstilen das raus, was, was funktioniert. Wenn ich natürlich ist auch subjektiv vielleicht, aber ich glaube, dass in dem virtuellen Zusammenarbeiten, dass es wichtig ist, dass ich kooperativ unterwegs bin mit meinen Mitarbeitern bis hin zu coachend. Also, dass ich wirklich auch hier auf dem Schirm habe und gucken, wie geht's denen eigentlich, dass ich wertschätzend bin. Also gerade das Wertschätzen ist, glaube ich, umso weiter die Distanz zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, die räumliche Distanz ist, umso wichtiger ist dieses Wertschätzende auch im Umgang miteinander. Und das erzeugt nämlich dann eine hohe Bindung zum Mitarbeiter. Anders als wenn ich jetzt autoritär und sehr kontrollierend führen würde, dann geht mir so ein bisschen die Empathie und die Nähe, die soziale Nähe zu meinem Mitarbeiter nämlich verloren. Also deshalb denke ich, dieses Kooperativ-Coachende ist ganz wichtig. Und ich brauche als Führungskraft dafür natürlich eine hohe soziale Kompetenz und Kommunikationsstärke, auch gerade im Hinblick auf Konflikte. Man denkt ja vielleicht erstmal, jetzt habe ich die Leute alle im Homeoffice sitzen, die können da prima an ihren Aufgaben arbeiten, die müssen sich nicht groß mit den Kollegen auseinandersetzen. Da gibt es bestimmt auch keine Konflikte, alles easy. Und die Praxis zeigt jetzt gerade, dass Führungskräfte richtig viel Konflikte in ihren Teams haben, weil dadurch, dass man die Kommunikationskanäle so sehr beschränkt sind, weil man sich nicht täglich im Büro oder noch in der Kaffeeküche zusätzlich trifft, ne, ist es mit den Konflikten eigentlich nochmal verschärft. Und da brauche ich eben diese Kompetenzen, um das im Griff zu haben, um Konflikte zu lösen. Und noch ein wichtiges Thema ist auch dieses Aushalten. Also die Führungskraft muss das aushalten, dass sie ihre Schäfchen nicht die ganze Zeit kontrollieren kann. Ne? Also die sind ja auf Distanz zu mir und ich brauche ein hohes Maß an Vertrauen. Und dazu passt einfach das Kooperativ-Coachende am besten, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Und würdest du sagen, also das ist jetzt nur eine Hypothese von mir, ne? Aber Konflikte sind ja sowieso nicht besonders en vogue, in der Arbeitswelt noch mal weniger. Das heißt, in die Konflikte reinzuspringen, die auch tatsächlich zu lösen. Was ich so im Kanzleiumfeld wahrnehme, ist, natürlich gibt es Konflikte, keiner spricht darüber, sondern es werden irgendwie immer nur die Konsequenzen daraus gezogen, anstatt im Grunde genommen eher mal in so eine Lösungs- oder auf so eine Lösungsebene zu gehen. Jetzt stelle ich mir so vor, wenn wir alle digital zusammenarbeiten, ist es ja noch viel leichter, sich dahinter auch ein Stück weit zu verstecken und weniger reinzugehen in das Thema. Wie erlebst du das vielleicht so aus deiner Wahrnehmung, vielleicht auch aus deiner Erfahrung der letzten Monate heraus?
Ja, ich denke, wenn ich als Führungskraft auch eher so einen konfliktvermeidenden Stil habe, im Sinne von Kommunikation und Konfliktmanagement und alle den Kopf in den Sand stecken, dann führt das irgendwann wirklich zu einer Blockierung und ich kann überhaupt nicht mehr produktiv in einem Team arbeiten. Weil so ein Konflikt ist ja immer auch was Reinigendes, was Klärendes und dann geht es auf die nächste Stufe und dann ist man wieder arbeitsfähig. Und solange der im Raum steht, kann das wirklich schwierig werden. Also ich habe das gerade in einem ganz konkreten Fall erlebt, wo dann auch ganz viel Fluktuation auch auf einmal war, dass sich Leute aus dem Team und aus dem Unternehmen verabschiedet haben, weil diese unterschwelligen Konflikte eben nicht in den Griff zu bekommen waren.
Ja. Ja. Das deckt sich mit meiner Wahrnehmung auch. Ich habe auch gerade ganz konkret zwei Beispiele vor Augen, wo ich das unterstreichen würde und wo auch die digitale Zusammenarbeit eher wie ein Brandbeschleuniger gewirkt hat. Mhm. Das, was häufig, ne, im Büro vielleicht noch mal untergeht oder auch anders kompensiert wird, weil man vielleicht die Kollegen hat, wo man auch mal Dampf ablassen kann oder sich auch einfach der Konflikt im Prozess noch mal verändert. Aber in dem Moment, wo eben vermehrt im Homeoffice gearbeitet wird und man eher auch alleine mit diesem Konflikt ist, führt das eben auch häufiger oder schneller zu Konsequenzen.
Ja. Mhm.
Magst du mal grundsätzlich beschreiben, was wir in der digitalen Zusammenarbeit anderes brauchen? Du hast gerade schon gesagt, ne, der kooperative, coachende Führungsstil ist aus deiner Sicht der, der aktuell wahrscheinlich auch am besten begleiten kann. Was noch? Also was sind so die Punkte, die es für jemanden, dem es jetzt erstmal schwerfällt, der merkt, ja, ich, mein Team braucht mehr Führung. Ich möchte auch gerne in die Rolle rein. Ich habe das alles verstanden. Aber was sind denn eigentlich die Schwerpunkte? Was muss ich im Blick behalten? Wie kann ich mich dem Thema nähern?
Ja, also ich habe eben gesprochen von einem kooperativen Führungsstil. Das heißt aber nicht, dass mir die Regeln und die Struktur verloren gehen dürfen, gerade wenn ich die räumliche Distanz zu meinen Mitarbeitern habe. Also deshalb sage ich mal, wir brauchen zunächst auch mal ein paar Regeln für die konstruktive Zusammenarbeit. Ganz gut bietet sich das beispielsweise an, dass man schon Kernzeiten hat, wo alle erreichbar sind im Team. Dann brauche ich ein Setting und eine Struktur und eine Kultur für beispielsweise für Videokonferenzen. Und dann gibt es natürlich rund um diese Konferenztools, wie das, was wir jetzt gerade nutzen. Wir sind ja jetzt gerade in Zoom unterwegs. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt aber auch noch weitere Tools, um die soziale und die räumliche Distanz zu überbrücken. Was ich schön finde, ist, wenn man da auf solche Boards zurückgreift, an denen alle zusammenarbeiten können. Also beispielsweise Miro oder Concept Board. Das ist eins, was ich gerade für mich entdeckt habe. Dann habe ich eben darüber gesprochen, in dieser virtuellen Zusammenarbeit geht das Soziale meist verloren. Was haben wir normalerweise, wenn wir im Unternehmen, im Büro unterwegs sind? Dann gehen wir uns zwischendurch mal einen Kaffee kochen. Dann treffen wir gleich wieder 2, 3 Kollegen. Manch eine Führungskraft findet es dann nicht so toll. Die geht dann hin, gehen sie mal wieder zurück an ihren Arbeitsplatz. Und was ist denn das hier für ein Kaffeekränzchen? Aber das ist in Wirklichkeit auch sehr wichtig, informeller Austausch, der da stattfindet. Und das bringt ganz viel ins Rollen im Unternehmen. Und das beugt vielleicht auch Konflikten vor. Ne? Mhm. Und das muss ich jetzt ersetzen, wenn ich in virtuellen Raum unterwegs bin. Da habe ich zum Beispiel mit vielen Projekten in der Zusammenarbeit nutzen wir das Slack-Tool. Das ist vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff. Da kann man verschiedene Kanäle einrichten. Kann man auch einen extra Kanal einrichten, der beispielsweise Kaffeeküche heißen kann, ne? Wo sich dann Mitarbeiter extra dazu treffen können, mal ein bisschen Privates auszutauschen, zu chatten. Aber eben auch nur die, die das gerade wollen, damit die anderen nicht in ihrer Arbeit gestört werden. Und da habe ich jetzt noch ein Tool gefunden, will ich vielleicht auch noch kurz berichten, was dem noch eins aufsetzt, dass man nicht nur chatten kann, sondern sich tatsächlich auch sehen kann und miteinander sprechen kann, als würde man sich im Büro unterwegs begegnen oder zu dem Kollegen an den Tisch oder ins Büro rübergehen. Das ist so eine Art digitales Coworking, das nennt sich Gather Town. Also Gather von Versammlungen. Da hat man eine Landschaft, eine Bürolandschaft, die Leute haben alle einen Arbeitsplatz, einen Tisch, an dem die sitzen. Und wenn ich dann beispielsweise zu dem einen Kollegen kann ich mich dann wirklich mit so einem kleinen Avatar, den ich dann habe, kann ich mich zu dem rüber bewegen. Und sobald ich bei denen am Tisch ankomme, sehen wir uns auch über eine Videokonferenz und können miteinander sprechen, aber auch vertraulich. Also das hören die anderen, die dann an irgendeinem anderen Tisch sitzen, hören das nicht. Also das ist wirklich eine ganz nette Sache. Da kann man so ein richtiges Coworking oder ein Großraumbüro oder was mit simulieren. Mhm. Sich dann tatsächlich ganz, ja, man muss dann nicht jedes Mal eine Videokonferenz extra einberaumen, um irgendwelche Sachen zu klären. Ne? Finde ich eine sehr schöne Sache.
Spannend, werde ich auf jeden Fall verlinken unter der Podcast-Folge. Ist für mich auch ein Tool, was neu ist. Mein Inspirationsherz geht gerade auf. Jetzt stelle ich mir aber so vor. Und das wäre auch nochmal eine Frage an dich. Wie nimmst du das aktuell wahr? Wir, die wir im Grunde genommen so arbeiten, vielleicht auch in der Selbstständigkeit, ja, also schon sehr viel länger, ja, das Thema Homeoffice ist für uns in der Selbstständigkeit, das gehört dazu. Wir sind mal beim Kunden und sind vielleicht auch mal 2, 3 Tage irgendwie beim Kunden, je nachdem, was wir so zu tun haben. Aber für die meisten Menschen ist die digitale Zusammenarbeit ja doch etwas Neues. Ich erlebe gerade ein Hurra, die Pandemie geht zu Ende und wir gehen alle zurück ins Office und wir brauchen das doch hier alles gar nicht mehr. Wie nimmst du das wahr? Hast du das Gefühl, der Ruck ist schon deutlich in Richtung doch, weil wir leben in einer veränderten Welt und wir beschäftigen uns jetzt quasi eher damit, wie klappt unsere Zusammenarbeit digital besser, als wann gehen wir wieder 5 Schritte zurück zu einer Zeit, die wir eigentlich schon überholt haben.
Also ich denke, grundsätzlich ist natürlich bei vielen auch die Sehnsucht da, sich wieder zu treffen, sich wirklich persönlich analog zu begegnen. Gleichzeitig hat man aber auch gemerkt, wie viel Freiheit, Flexibilität und auch Zeitersparnis es bringt, im Homeoffice zu arbeiten und nicht jeden Tag ins Büro zu müssen. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich denke, für ganz viele, wenn man Mitarbeiter fragt, die wünschen sich wahrscheinlich beides. Die wünschen sich 1-2 Tage im Office pro Woche und den Rest vielleicht im Homeoffice zu arbeiten. Es gibt natürlich auch immer die, die nur eigentlich nur das Office möchten oder nur das Homeoffice. Aber ich denke, die Wahrheit und die Arbeitswelt der Zukunft wird sich wahrscheinlich dahin bewegen, dass wir so Hybridmodelle in den Unternehmen haben. Ja, manche sind natürlich auch so mutig und haben ihre kompletten Büroflächen jetzt schon gekündigt und möchten tatsächlich nur noch virtuell zusammenarbeiten. Auch das wird kommen. Und deshalb, das wird ein Thema sein, was uns weiter begleitet. Und wir müssen die Führungskräfte dafür sensibilisieren und fit machen, da beispielsweise auch eine richtige Virtuosität, kann man fast sagen, im Umgang mit diesen ganzen Tools zu entwickeln, die man hat, weil die muss man ja auch wohl dosiert einsetzen. Ich höre von so vielen, die kommen überhaupt nicht mehr raus aus den ganzen Videokonferenzen. Ja. Eigentlich gibt es da so eine Faustformel. Ich gucke, jetzt fällt die mir noch ein, wie ist die 5:3? Also du sollst maximal 5 Stunden am Tag in Videokonferenzen sein, was ich persönlich schon viel finde, und 3 Stunden wirklich Zeit zum konzentrierten und fokussierten Arbeiten haben. Ne? Und deshalb sage ich das Wohldosierte, der wohldosierte Umgang mit Videokonferenzen. Und dann immer dieses Thema, wir müssen dann aber diese soziale Nähe nicht aus den Augen verlieren, wenn wir weiter virtuell zusammenarbeiten wollen. Weil wir sind ja keine Maschinen, wir sind menschliche, soziale Wesen. Gerne Homeoffice, gerne arbeiten auf Distanz miteinander, aber soziale Nähe brauchen wir trotzdem. Also ganz großes Thema, wie hält man das wirklich lebendig, das Ganze. Mhm. Genau.
Ja, finde ich spannend, das auch nochmal so auf den Punkt zu bringen, zu sagen, genau, es kann nicht, die Übersetzung kann nicht 1:1 funktionieren, weil es ein völlig unterschiedliches Arbeiten ist. Wir brauchen im Büro, brauchen wir andere Begegnungsmöglichkeiten und haben wir auch andere Arbeitsweisen als im Homeoffice, in der Zusammenarbeit, und das auch zu verstehen, weil dieser Punkt, den du auch schon angesprochen hast, das Thema Videokonferenzen, ich habe das an mir selber auch im ersten Dreivierteljahr wahrgenommen. Noch nicht mal dieses Bewusstsein, muss es jetzt irgendwie noch die 7. Videokonferenz heute sein, sondern eher erstmal nur spürend, ich bin total erschöpft und vor allem das Gefühl, ich habe gar nichts geschafft, weil ich nur in irgendwelchen Videokonferenzen gesessen habe und dann angefangen habe, danach alles nachzuarbeiten oder vorzubereiten, bis dann irgendwann dieser Punkt kam, ja, das funktioniert vielleicht so ganz grundsätzlich vom Konzept her nicht, vielleicht ist es einfach zu viel, vielleicht reduziert man das auf 3-4, und du hast vollkommen recht, auch das finde ich viel. Meine persönliche Faustformel ist inzwischen, mehr als 3 Videokonferenzen am Tag schaffe ich nicht und möchte ich auch nicht, weil ich quasi in diese Produktivitätsschleife darüber hinaus irgendwie keinen Einstieg finde. Hast du, oder würdest du sagen, dass es... Welche Führungskräfte haben es gerade leichter mit dieser Zeit des Homeoffice, des ja überhaupt hybriden Arbeitens, also mal im Office, mal im Homeoffice? Welche Führungsstile, welche Führungskräfte haben es gerade leichter als möglicherweise andere?
Ich würde tatsächlich sagen, die Führungskräfte, die wahrscheinlich auch vorher schon sehr empathisch geführt haben, und die auch loslassen können. Also ich glaube, dieses Loslassen können ist ein unheimlich kräftezehrendes Thema für viele Führungskräfte. Ja, also das Vertrauen zu schenken, Und dann muss ich natürlich aber auch da wieder, ich muss das Vertrauen wohl dosieren können, weil ich natürlich am Ende auch die Arbeitsergebnisse im Blick haben muss und dann schon auch kontrollieren muss, dass die erreicht werden und da gegebenenfalls irgendwie gegensteuern muss. Aber das Loslassen können und das empathische Miteinander ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, ja, positives Merkmal von den Führungskräften 4.0.
Was sagst du einer Führungskraft, die mit einem Argument um die Ecke kommt und sagt, ja, ich muss das aber alles kontrollieren, ich kann die doch jetzt nicht einfach laufen lassen und sich so vehement dagegen stemmt, gegen dieses Loslassen und darauf vertrauen, in wohldosierter Form, dass es funktionieren wird. Möglicherweise anders, aber es wird funktionieren. Was gibt es da irgendetwas, was du als Standardantwort in Anführungsstrichen entgegnest?
Vielleicht gehe ich da wirklich als in meiner Funktion als Coach dann ein bisschen intensiver rein und gucke, woran liegt denn das, dass die Führungskraft diesen, ich nenne das jetzt mal böse, Kontrollzwang hat.
Ja.
Und ich stelle dann vielleicht auch mal solche Fragen wie, was wäre denn jetzt das wirklich der Worst Case? Was würde passieren, wenn du jetzt mal ein bisschen locker lässt und deinen Leuten Vertrauen schenkst und ne, was würde dann passieren, Worst Case? Ne? Und der ein oder andere wird dann wahrscheinlich schon anfangen zu schmunzeln und merken, okay, ich habe ja eigentlich ein ganz gutes Team, ich muss mir da gar nicht so große Sorgen darum machen. Und für Leute, die eher so analytischer unterwegs sind, für Führungskräfte, würde ich dann ganz konkret nochmal daran arbeiten, wie werde ich denn kooperativer, ohne das Ziel und ohne die Ergebnisorientierung da aus dem Blick zu lassen.
Ja.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, dass Führung möglicherweise an gewissen Stellen auch leichter wird durch die digitale Zusammenarbeit?
Da habe ich, über die Frage habe ich schon häufig nachgedacht und ich denke, dass es eigentlich schwieriger ist für eine Führungskraft, digital zu führen, weil die wirklich auch trotzdem sehr präsent sein muss, wertschätzend sein muss, ihre Mitarbeiter im Blick haben muss und die Aufgabe natürlich nicht aus dem Blick verlieren darf. Aber natürlich hat die Führungskraft auch die Vorteile der Zeitersparnis und wahrscheinlich auch der Entlastung, wenn eine Führungskraft nicht mehr so stark kontrolliert führen kann und immer präsent sein kann bei ihren Leuten und da automatisch ein bisschen loslässt, fällt vielleicht damit auch ein bisschen Druck von den Schultern. Und in dem Sinne denke ich, dass es durchaus auch einfacher werden kann, aber es muss gleichzeitig immer sehr reflektiert und achtsames Führen sein. Und es ist schon auch eine Herausforderung. Ja.
Ja. Und würdest du sagen, also grundsätzlich denke ich mir, gerade wenn ich Führungskraft in einem oder ein Team leiten würde, wo ich die Verantwortung für trage und merke an mir selber, ich habe Defizite. Würdest du sagen, ja, der Zeitpunkt ist eigentlich da, sich im Grunde genommen auch unterstützen zu lassen an der Stelle, weil das wirklich, ja, das ist so ein bisschen wie Arbeiten neu lernen, gerade für neu lernen. Das fällt den manchen Menschen fällt es leichter, weil sie eben schon sozial sehr gut ausgestattet sind und da wirklich viel Fähigkeiten und Ressourcen mitbringen. Aber der Großteil der Führungskräfte, das ist meine Hypothese, die können das einfach nicht so aus dem Ärmel schütteln gerade. Würdest du sagen, das macht auf jeden Fall Sinn, holt euch da Unterstützung, holt euch jemanden an die Seite, der euch so ein bisschen im Sparring begleitet, reflektiert und euch vor allem auch als Führungskraft weiterentwickelt? Schwierige Frage, ne? Weil das dein Business ist und du mir jetzt wahrscheinlich sagen wirst, ja, auf jeden Fall, aber es gibt ja für bestimmte Themen immer bestimmte Zeiten.
Ja, ich denke, das ist grundsätzlich ein Thema und ich bin ja jetzt nicht nur Führungskräfteentwicklerin heute und Trainerin, sondern ich war auch selber Führungskraft und ich war beispielsweise eine sehr junge Führungskraft. Ich habe meine Führungsaufgaben mit 26, so frisch aus dem Trainee-Programm und Führungskraft und ich habe weder im Studium noch in dem Trainee-Programm, was ich damals gemacht habe, irgendwelches Handwerkszeug wirklich für Mitarbeiterführung mitbekommen. Es war immer so eine Sache, dass, ja, das ist das Charisma und die Ausstrahlung von Frau Schumacher und fachlich ist sie sowieso fit und wir trauen ihr das zu. Aber es war nie jemand, der mir das wirklich an die Hand gegeben hat, dass das Werkzeug. Ne? Und das geht, glaube ich, ganz vielen Führungskräften so, die sind fachlich top in dem, was sie tun und sollen deshalb irgendwann Führungskraft werden. Und egal, ob das jetzt diese digitalen Themen sind oder überhaupt das Thema Führung von Menschen, da denken Unternehmen oft nicht dran, die Leute auch wirklich für diese Aufgabe fit zu machen. Und ich denke, das ist so wichtig und auch gerade jetzt ist es eine Chance bei digitalem Führen, bei Remote-Zusammenarbeit, da jetzt spätestens jetzt nochmal anzuknüpfen. Und eigentlich kann ich dann wirklich alle Themen aus dem Thema Führung mit Leuten nochmal angehen, sei es im Coaching oder in Führungskräftetrainings. Also da gibt es ja wirklich verschiedenste Angebote, auch recht kompakte Angebote. Es muss ja jetzt auch nicht sein, dass derjenige jetzt ein Jahr lang in irgendein Leadership-Programm reingeht oder so. Mhm. Da reichen ja oft schon ein paar Impulse, vielleicht sogar aus unserem Gespräch heute.
Genau, vielleicht sogar, und finde ich gut, dass du das so ansprichst, weil ja, das soll ja der Podcast im Grunde genommen auch Denkanstöße geben, Impulse setzen und vielleicht nochmal anders über Themen auch nachzudenken. Abschließende Frage. Hast du eigentlich im Grunde genommen auch schon so halb beantwortet, aber vielleicht fassen wir es in dieser Frage nochmal zusammen. Wo siehst du aktuell den größten Entwicklungsbedarf, wenn du vielleicht auch so in den Trainings oder aus deiner Erfahrung der letzten Monate so einen Querschnitt ziehst? Wo ist der größte Entwicklungsbedarf für Führungskräfte, mehr da noch anzukommen in dem Thema digitale Führung?
Also zunächst mal weg, habe ich gerade schon gesagt, weg von der fachlichen Führung oder rein fachlichen Führung hin zu einem achtsamen und reflektierten Führungsstil. Mehr Menschenorientierung als Aufgabenorientierung, wobei ich die Aufgaben nicht aus dem Blick behalten darf. Ich brauche ganz viel Selbstreflexion, wenn ich merke, okay, da stimmt jetzt was nicht. Ich habe auf einmal Fluktuationen und Konflikte im Team, dass ich dann auch bei mir selber als Führungskraft den Mut habe, mich selber zu hinterfragen. Vielleicht auch mal meine Mitarbeiter zu fragen, was sie sich wünschen. Und ich habe noch so ein Thema, was auch nicht rein digital ist, aber was mir gerade häufig auffällt und wo ich auch oft mit Teilnehmern in meinen Seminaren dran arbeite, das ist das Thema Führen von Generationen, von unterschiedlichen Generationen und Führen mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Werten. Und ich höre momentan häufig, ach, beispielsweise Generation Z stelle ich gar nicht mehr ein, wenn ich mit Unternehmern zusammenarbeite. Mhm. Generation Z beispielsweise stelle ich nicht ein. Und gerade jetzt bei dem Thema digitale Zusammenarbeit ist es, glaube ich, gerade die Generation jetzt, die damit groß wird, mit der auch die Führungskräfte von morgen arbeiten müssen. Und da ist so mein Impuls dann an meine Teilnehmer, dass man da eben sich öffnet und schaut, wo sind die guten Seiten und nicht nur immer auf den Schwächen jeweils rumreitet. Mhm. Genau.
Ja, ich bin ja ein großer Fan, auch den Blick auf die unterschiedlichen Generationen zu werfen. Das ist ja ein Thema, was mir im Recruiting auch rauf und runter begegnet, in unterschiedlicher Couleur, und finde auch den ressourcenorientierten Blick darauf zu haben, was bringt jede Generation auch mit an wirklich ja, tollen Seiten im Sinne von, wir arbeiten an einem gemeinsamen Ziel, an einem gemeinsamen Projekt, und das eher zusammenzufassen und in Zeiten von Diversity auch ja ein Buzzword rauf und runter. Auch das fließt noch mal mehr. Das ist mir jetzt nämlich gerade eingefallen, weil du es gerade so schön zusammengefasst hast. Das fließt dann natürlich auch ein. Ne? Diversity bedeutet auch, wenn ich mich dieser Thematik stelle, unterschiedliche Kulturen und so weiter auch in einem Team zu verankern, dann ist auch das natürlich noch mal etwas, was auch Augenmerk braucht, weil unterschiedliche Kulturen ein unterschiedliches Verständnis oder ein diverses Verständnis einfach brauchen in der Führung. Das, was für Person A funktioniert, muss für Person B altersunabhängig noch lange nicht funktionieren, weil sie anders sozialisiert wurde. So.
Ja, ganz richtig. Das ist für mich auch wieder eine Brücke zum Thema Familienfreundlichkeit, weil wenn ich mich divers aufstelle in den Unternehmen und in den Teams, dann ist auch das Thema Familienfreundlichkeit und Gleichberechtigung, das gehört alles dann dazu. Und dann kann das eben auch funktionieren. Und dann werde ich auch merken, weil die Unternehmen wollen natürlich immer die Hard Facts dahinter und nicht nur das Soziale, Menschliche, nicht nur, sondern auch. Und da kann man aber wirklich sehen, wie produktiv solche Teams sind. Also das kann man ja wirklich messen, dass solche Teams dann erfolgreicher sind.
Ja, tolles Gespräch, liebe Katja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die wirklich vielen spannenden Impulse, die du gesetzt hast aus deiner Erfahrung, aus dem, was dir aktuell tagtäglich begleitet. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich hoffe, dir da draußen auch. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und hast vielleicht ein klareres Bild auch dazu im Kopf, was bedeutet das überhaupt, digitale Führung, wie sehr unterscheidet sich das möglicherweise von der Führung, die rein office-gesteuert stattfindet. Katja, ja. Vielen Dank.
Ich danke dir, Sina, es hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Danke für das wertschätzende Gespräch mit dir.